Freitag, 22. April 1994. Zürich, Glockenhof. Vortrag Bruder Arthur Mohl.
Wir hatten kürzlich wieder in Frauenfeld eine Abendversammlung. Ein eigenartiges Thema hatten wir da. Pfeil und Bogen. Dann das Stichwort Bogen allein. Und heute Abend hier wieder ein eigenartiges Thema für eine Bibelstunde. Nur Pfeil oder Pfeile. Pfeil und Bogen, da sind wir ja, wir Schweizer ja, am rechten Ort. Wilhelm Tell singt einer der Knaben mit dem Pfeil und dem Bogen, über Berg und Tal, kommt der Schütz gezogen, früh im Morgenstrahl. Und Pfeil allein. Da werden wir staunen. Ob uns denen das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes geschenkt und anvertraut ist, durch den Apostel Paulus, denn das auserwählte Rüstzeug für die Gläubigen aus den Völkern, im Besonderen Paulus. Hat Paulus auch einmal etwas von Pfeilen gesagt, geschrieben?
Epheser 6.
Wie heißt dort die Überschrift von Epheser 6, kann man sagen, die Stelle, wo es beginnt, dass unsere ganze Waffenrüstung sollen wir anziehen. Und dann kommt ein Stück der ganzen Waffenrüstung. Und überdies alles, ergreifet den Schild des Glaubens. Ein Schild des Glaubens, mit welchem ihr fähig seid, alle feurigen Pfeile, alle feurigen Pfeile auszulöschen, unwirksam zu machen, die der Feind auf uns abschießt. Und Schild, der hier geführt wird, des Glaubens, das Thema haben wir auch schon hinter uns, einfach Schild. Und es geziemt uns durchaus als Kriegsleute Jesu Christi, so setzt der Paulus seinen echten Sohn Timotheus. So leiden und Trübsal als ein echter Kriegsmann Jesu Christi. Und da spielen Schild und Bogen und Pfeil eben die entsprechende Rolle. Ja. Bitte, unsere lieben Brüder, kräftig mitzumachen, wo irgendeine Ergänzung oder eine Frage, eine wichtige, erscheint. Wir schlagen als erstes auf Psalm 91, Vers 5. Psalm 91, Vers 5. Herrn nach der Elberfelder.
Du fürchtest dich nicht vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der am Tag fliegt.
Nur weiter.
Vor der Pest, die im Finstern umgeht, vor der Seuche, die am Mittag verwüstet. Tausende fallen an deiner Seite, 10.000 an deiner Rechten, dich erreicht es nicht.
Weiter. Und nochmal das erste Wort. Oder liest gerade noch ein Wort vorher.
Mit seinen Schwingen. Also der Herr, der ich sage zum Herrn meine Zuflucht, meine Burg. Mein Gott, ich vertraue auf ihn.
Jawohl.
Denn er rettet dich von der Schlinge des Vogelstellers, von der verderblichen Pest. Mit seinen Schwingen deckt er dich und du findest Zuflucht unter seinen Flügeln. Schild und Schutzwehr ist seine Treue. Du fürchtest dich nicht vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der am Tage fliegt.
Aha. Ein Pfeil, fürchte dich nicht vor einem Pfeil, der am Tage fliegt. Was ist das für ein eigenartiges Wort? Ja, das werden wir verstehen lernen, wenn wir eben die weiteren Bibelstellen nun zur Kenntnis nehmen dürfen. Ein Pfeil, der am Tage fliegt. Bitte. Wann fliegen denn die feurigen Pfeile in Epheser 6? Die fliegen Tag und Nacht. Auch am Tag. Dann schlagen wir auf Psalm 64, Vers 3. Psalm 64, Vers 3.
Welche ihre Zunge geschärft haben, gleich einem Schwerte, ihren Pfeil angelegt. Bitteres Wort.
Aha.
Also der Pfeil wird mit einem bitteren Wort.
Seht, so lebendig und so gewaltig göttliche Ordnungen offenbarend ist unser Gotteswort, auch wenn wir so ein widerwärtiges Wort, ein Pfeil, nur das Wort einmal im Worte Gottes hören wollen. Das Wort da im Psalm 64 ist so gewaltig, das wollen wir noch einmal hören.
Wir müssen dann auch noch einen Vers weiter
lesen. Ja, sehr gut, ja.
Welche ihre Zunge geschärft haben, gleich einem Schwerte, ihren Pfeil angelegt, bitteres Wort, um im Versteck zu schießen auf den Unsträflichen. Plötzlich schießen sie auf ihn und scheuen sich nicht. Sie stärken sich in einer bösen Sache. Sie reden davon, Fallstricke zu verbergen. Sie sagen, wer wird uns sehen? Sie denken Schlechtigkeiten aus.
Ja.
Doch der Pfeil kommt ja noch einmal. Wir haben es fertig, der Plan ist ausgedacht und eines jeden Inneres und Herz ist tief, also tief von Bosheit an. Aber Gott schießt auf sie.
Ach, Gott selber.
Plötzlich kommt ein Pfeil. Ihre Wunden sind da. Und sie werden zu Fall gebracht. Ihre Zunge kommt über sie. Also dieses bittere Wort trifft sie nun selber.
Ja.
Alle, die sie sehen werden, werden den Kopf schütteln.
Also hat unser Gott auch selber im Sinn, Pfeile zu schießen? Ja. Bitte. Sein Mund und seine Zunge. Und das Wort, das herauskommt. Das ist die Pfeile unseres Gottes, unseres wunderbaren Gottes. 1. Samuel 20 und Vers 20 Wir lesen aber schon von Vers 18 an, dass das Wunderbare geschehen mit Jonathan und David.
Ich möchte noch ergänzend etwas sagen, ja? Zu dem Pfeil, das bittere Wort, das wie ein Pfeil auf uns einschießt. Und da ist es gerade wichtig, wenn ein bitteres Wort auf uns zukommt, dass wir den Schild des Glaubens nehmen, dass diese Pfeile ausgelöscht werden und dass wir im Glauben am Herrn festhalten, sonst werden diese Pfeile uns eben verbittern, diese Worte. Und
vergiften.
Vergiften, ja. Und Jonathan sprach zu ihm: Morgen ist Neumond, und man wird dich vermissen, denn dein Sitz wird leer bleiben. Am dritten Tage aber steige eilends herab und komm an den Ort, wo du dich verborgen hattest, am Tage der Tat, und bleibe neben dem Steine Asel. Ich werde drei Pfeile zu seiner Seite abschießen, als schöße ich für mich nach einem Ziele. Und siehe, ich werde den Knaben senden, gehe hin, suche die Pfeile. Wenn ich ausdrücklich zu dem Knaben spreche, siehe, die Pfeile sind von dir ab herwärts, nimm sie, so komm, denn es steht wohl um dich, und es ist nichts, so wahr Jahwe lebt.
Also, wie Jonathan und David hier nun die Möglichkeiten von Bogen und Pfeil ausnutzen, für sie direkt eine geheime Sprache bilden.
Wenn ich aber also zu den Jüngern spreche, siehe, die Pfeile sind von dir her hinwärts, so gehe, denn Jahwe sendet dich weg. Was aber die Sache betrifft, die wir besprochen haben, ich und du, siehe, Jahwe ist zwischen mir und dir auf ewig.
Ja,
und David verbarg sich auf dem Felde, und es wurde Neumond, und der König setzte sich zum Mahle, um zu essen. Und der König setzte sich auf seinen Sitz, wie die anderen Male auf den Sitz an der Wand. Und Jonathan stand auf, und Arner setzte sich zu Sauls, und der Platz Davids blieb leer. Saul aber sagte nichts an selbigem Tage, denn er dachte, es ist ihm etwas widerfahren. Er ist nicht rein, gewiss, er ist nicht rein. Und es geschah am anderen Tage des Neumondes, dem zweiten, als der Platz Davids leer blieb, da sprach Saul zu seinem Sohn Jonathan: Warum ist der Sohn Isais weder gestern noch heute zum Mahle gekommen? Und Jonathan antwortete Saul: David hat sich's dringend von mir erbeten, nach Bethlehem zu gehen, und er sprach: Lass mich doch gehen, denn wir haben ein Familienopfer in der Stadt.
Also ist eine Lüge, ne? Ja, aber, ja.
Weiter, ja. Und mein Bruder selbst hat mich entboten, und nun, wenn ich Gnade gefunden habe in deinen Augen, so lass mich doch gehen.
Habe David zu Jonathan gesprochen, ne?
Dass ich meine Brüder sehe, warum ist er nicht an den Tisch des Königs gekommen? Da entbrannte der Zorn Sauls wider Jonathan, und er sprach zu ihm: Sohn einer widerspenstigen Verkehrten. Weiß ich nicht, dass du den Sohn Isais auserkoren hast, zu deiner Schande und zur Schande der Blöße deiner Mutter? Denn alle die Tage, die der Sohn Isais auf Erden lebt, wirst du nicht feststehen, weder du noch dein Königtum.
Aha. Also, Saul ist überzeugt, solange David lebt, ist keine Hoffnung für seinen Sohn Jonathan König zu werden.
Weiter. Und nun sende hin und lass ihn zu mir holen, denn er ist ein Kind des Todes. Ah. Und Jonathan antwortete seinem Vater Saul und sprach zu ihm, warum soll er getötet werden? Was hat er getan? Da warf Saul den Speer nach ihm, um ihn zu treffen.
Nach Jonathan.
Und Jonathan erkannte, dass es von Seiten seines Vaters beschlossen sei, David zu töten. Und Jonathan stand vom Tische auf in glühendem Zorn, und er aß am zweiten Tage des Neumondes keine Speise, denn er war betrübt um David, weil sein Vater ihn geschmäht hatte. Und es geschah am Morgen, da ging Jonathan aufs Feld hinaus, an den Ort, den er mit David verabredet hatte. Und ein kleiner Knabe war mit ihm. Und er sprach zu seinem Knaben, laufe, suche nach dem, doch die Pfeile, die ich abschieße. Der Knabe lief und er schoss den Pfeil über ihn hinaus. Und als der Knabe an den Ort des Pfeiles kam, welchen Jonathan abgeschossen hatte, da rief Jonathan den Knaben nach und sprach, der Pfeil ist ja von dir ab, hinwärts. Und Jonathan rief dem Knaben nach, schnell, eile, stehe nicht still. Und der Knabe Jonathans las den Pfeil auf und kam zu seinem Herrn. Der Knabe aber wusste um nichts, nur Jonathan und David wussten um die Sache. Und Jonathan seine Waffen seinem Knaben und sprach zu ihm, geh, bringe sie in die Stadt. Und der Knabe ging und David machte sich auf von der Südseite her und fiel auf sein Antlitz zur Erde und beugte sich dreimal nieder. Und sie küssten einander und weinten miteinander, bis David über die Maßen weinte. Und Jonathan sprach zu David, gehe hin in Frieden. Es sei, wie wir beide im Namen Jahwes geschworen haben, als wir sagten, Jahweh sei zwischen mir und dir, zwischen meinem Samen und deinem Samen auf ewig. Und David machte sich auf und ging hinweg. Jonathan aber kam in die Stadt.
Was haben nun hier die Pfeile für eine Aufgabe aus der Hand Jonathans? Genau das Gegenteil, was sie sonst haben. Normalerweise werden ja werden Pfeile abgeschossen, um zu töten. Und hier hat Jonathan in einer Weise sich von Pfeilen bedient zur Orientierung in ganz friedlicher Art. Da sind nun die beiden Freunde, jetzt besonders Jonathan, ein Mann des Friedens und der Liebe, und in seinem Sinn und in seiner Hand sind sonst todbringende Pfeile, und jetzt wissen wir schon, kann auch ein Pfeil in Form eines Wortes aus einem Munde hervorgegangen, auch unter Umständen todbringend wirken. Pfeile in der Hand Jonathans friedlich orientieren, retten. Und so dürfen wir uns merken, die Pfeile, die in Form von Worten aus unserem Munde durch unsere Zunge ausgehen, ne? Dass sie immer Frieden meinen und Frieden retten. Und dass unsere Worte, diese Pfeile, zur Orientierung von Freunden dienen kann, zur Rettung aufs Wunderbarste.
Darf ich fragen? Wir wissen, dass der David ein Typ für Christus ist.
Ah, natürlich, ja, sehr gut. Ja.
Und Saul ein Typ oder Modell auf den Tod.
Ja.
Ja. Was ist Jonathan?
Ja. David, der Mann nach dem Herzen Gottes, als Vorbild auf Christus, da könnten wir eigentlich noch den ganzen Abend verweilen heute. Während dem Saul ein Vorbild ist für Satan. Wir wissen, Saul ist der erste König in Israel auf der Erde. Und den Satan hat Gott die Reiche der ganzen Schöpfung und ihre Herrlichkeit zu Füßen gelegt. Und er war der Erstling der Geschöpfe Gottes. So lesen wir auch, haben wir auch lesen dürfen im Buche Hiob. Also wir könnten hier an vielen Orten länger verweilen. Wir schlagen jetzt aber auf Jeremia 9, Vers 3 und 5. Jeremia 9, Vers 3 und 5 und 8.
Sind das Pfeile des Tages, bei Jonathan?
Ob das Pfeile des Tages sind, bei Jonathan?
Was für Tage?
Pfeile des Tages. Aber ist das wichtig?
Also, habe ich immer noch nicht verstanden. Kannst du mir das sagen?
Es wird gefragt, ob das Pfeile des Tages im Gegensatz zu Pfeile der Nacht sind.
Aha.
Ja. Bei Jonathan.
Also bei Jonathan. Das waren offensichtlich Pfeile des Tages. Ne? Sehr gut. Ne?
Ja. Und er hat noch ergänzt, ob das, das sei wichtig wegen der Frage des Lichtes.
Jawohl, ja, danke. Sehr gut. Danke dem Herrn für jede passende, wertvolle Ergänzung. Haben wir die Stelle Jeremia 9?
Herr, ich möchte doch noch mal fragen.
Ja.
Herr Jonathan. Wer symbolisiert, oder für was ist Jonathan das Modell?
Ja. Saul, Sauls Vater hieß Kies, nicht?
Ja.
Sauls Vater hieß Kies. Und sind Benjaminiten. Und bei Benjamin ist schon von Geburt an immer ein Zwiespalt da. Benjamin, er wird als zweiter der Rahel geboren, zweiter Sohn der echten Frau von Jakob, wird Benjamin geboren, und er sagt, da ist jetzt natürlich sein Name Sohn der Rechten. Das heißt, sagt der Vater, sagt Jakob, das ist wieder dann der zweite Sohn, denn die erste Frau, die Erstgeborene der Rahel ist ja Josef. Und Josef besagt, er füge noch einen hinzu. Und dann kam der Benjamin, und der sah, der Vater will jetzt im Namen festhalten, das ist also der Sohn meiner rechten Frau. Er hatte ja noch drei andere Frauen. Also, er heißt Benjamin, aber die Mutter, die merkte bei der Geburt dieses Sohnes, komme ich um und heißt dann Ben-Omi, das heißt Sohn meiner Schmerzen. Aha. Also Benjamin ist sowohl Sohn der Rechten, und wieder Begriff die Rechte in jeder Beziehung anwendbar, und ist gleichzeitig Sohn der Schmerzen, Benjamin. So. So haben wir in Saul, dem Vater, die negative Seite und in Jonathan die positive Seite aus dem Stamme Benjamin, ja, vertreten. Und der Zielpunkt für beide ist David, der Mann nach dem Herzen Gottes. So. Saul will ihn umbringen und Jonathan rettet ihn in wunderbarster Weise. Also, welche Verse haben wir da gelesen? Ja.
Dürfen wir hier sagen, dass dann in Saul von Tarsus, in Paulus, beide zusammengefasst sind. Zuerst ist die eine Seite, nämlich er verfolgt, er will umbringen. Nachher ist er der am meisten Segen bringt, eigentlich der
Beim Saul im Alten Testament, der fängt hoch und positiv an und endet bei der Hexe in Endor. Im Totenreich. Ganz schlimm. Und der Saul im Neuen Testament, auch aus dem Stamme Benjamin, der beginnt ja nicht bei der Hexe von Endor, aber tief unten als reißender Wolf, der in die Herde des guten Hirten einbricht und zerreißt, was inzwischen die Zähne kommt. Am Anfang zerreißt er Beute und am Abend teilt er Beute aus. Das ist dann Saul, der wunderbare Aus, das Auserwählte, der Rüstzeug, von dem wir schon gehört haben. Haben wir alle Verse in Jeremia 9 gelesen?
Nein, noch nicht. Von Moab in Jeremia 9.
3. Also 8 noch?
Nein, 3.
5 und 8.
3 haben wir noch nicht gelesen.
3. Jeremia 9, Vers 3.
Ach, 9, Vers 3.
Ja. Ich lese von Vers 2 an. O, dass ich in der Wüste eine Wandererherberge hätte, so wollte ich mein Volk verlassen und von ihnen wegziehen, denn sie sind allesamt Ehebrecher, eine Rotte Treulose. Und jetzt Vers 3. Und sie spannen ihre Zunge, ihren Bogen mit Lüge. Nun wird die Zunge mit dem Bogen verglichen und die Lüge dann mit dem Pfeil.
Ihre Zunge, die dann ein Wort herausbricht, Lüge. Spannen ihre Zunge, ihren Bogen. Also was der Begriff Bogen und den Pfeil heute Abend für geistliche Bedeutungen hat.
Vers 8.
Ja.
Vers 4 noch, ja. Hütet euch ein jeder vor seinem Freunde und auf keinen Bruder vertraue, denn jeder Bruder treibt Hindernis und jeder Freund geht als Verleumder einher. Und sie betrügen einer den anderen und Wahrheit reden sie nicht. Sie lehren ihre Zunge Lügen reden.
Ja, sie lehren ihre Zunge Lügen reden. Ja. Das ist ihr Bogen. Zunge haben wir gelernt. Ja. Spannen den Bogen mit Lügen und lehren wen?
Ihre Zunge. Das ist wie wenn einer mit dem Bogen übt, ja, gut zu schießen, ja, so üben die mit ihrer Zunge möglichst den Unheil anzurühren. Und dann kommt Vers 8. Ihre Zunge ist ein mörderischer Pfeil.
Ihre Zunge ist ein mörderischer Pfeil. Ja, gibt es das heute auch noch? Ja, weil unser Gott ist schon.
Wir sind oft auch in Gefahr, dass man schnell etwas gesagt hat, vielleicht über einen anderen, und hinten rein merkt man, das war nicht in Ordnung, das war eben auch so ein Pfeil, der nicht hätte sein sollen.
Hier 6, Vers 4. Hiob 6, Vers 4, wer ist da?
Hiob 6, 4.
Vers 3.
Vers 3. Denn dann würde es schwerer sein als der Sand der Meere. Es geht darum, Hiob antwortete und sprach, ab Vers 1, O, dass mein Gram doch gewogen würde, und man mein Missgeschick auf die Waagschale legte allzumal. Denn dann würde es schwerer sein als der Sand der Meere, das Missgeschick ist gemeint. Darum sind unbesonnen meine Worte. Vers 4, denn die Pfeile des Allmächtigen sind in mir. Ihr Gift dringt mein Geist. Die Schrecken Gottes stellen sich in Schlachtordnung wider mich auf.
Nochmal das letzte Wort.
Denn die Pfeile des Allmächtigen sind in mir.
Aha. Und jetzt wollen wir beachten, die Pfeile des Allmächtigen sind in mir. Hat der Allmächtige diese brennenden, feurigen, giftigen Pfeile auf Hiob selber abgeschossen? Antwort ganz klar. Nein. Er hat nur dem Satan genehmigt, so und so weit die giftigen Pfeile aus den Munden des Satans zu genehmigen gegenüber seinem Freund Hiob, seinem Knecht Hiob. Hat aber Hiob hier klar gesehen, ne? Die giftigen Pfeile des Allmächtigen sitzen in mir. Ne? Des Allmächtigen, die er den Feinde genehmigt hat, sagt er.
Ich glaube, das ist ja das Köstliche bei Hiob. Und deshalb wird er am Schluss auch nicht von Gott verurteilt, sondern es heißt sogar, dass er recht geredet hat von ihm, weil er eben nie den Feind anschaut, er schaut immer Gott an.
Ja,
er gibt also letztlich nicht dem Feind die Ehre, sondern er gibt immer Gott letztlich die Ehre. Ja.
Es gibt dazu auch ein passendes Beispiel, wer gerne, wie ich, am Fernsehen einen Tierfilm sieht. Er hat das auch schon gesehen, dass da der Tierarzt oder Doktor, der hat auch Pfeile und er schießt diese Pfeile, Narkosepfeile genannt, um das Tier zu betäuben, um es zu retten beispielsweise. Und so dürfen wir speziell bei Hiob sehen, dass die Pfeile Gottes nur betäuben. Gott richtet nie hin, sondern immer wieder her. Also diese Narkosepfeile sind eigentlich Gottes Pfeile, die ein Heilungsziel verfolgen.
Dann lesen wir wieder in Psalm 127, Vers 4. Psalm 127, Vers 4.
Wie Pfeile in der Hand eines Helden, so sind die Söhne der Jugend. Glückselig der Mann, der mit ihnen seinen Köcher gefüllt hat, sie werden nicht beschämt werden, wenn sie mit den Feinden reden im Tore.
Du, lies nochmal am Vers 3. Vers 3.
Siehe, ein Erbteil Jahwehs sind Söhne, eine Belohnung, die Leibesfrucht.
Wieder.
Wie Pfeile in der Hand eines Helden, so sind die Söhne der Jugend.
Aha, wunderbar. Aha. Also, und wir haben vier Söhne. Ja, und meine Söhne haben da wieder Söhne. Also, da wimmelt es von solchen Pfeilen von Helden. Herrlich. Also er stand dann das ganz lebendige, ins praktische Leben, greift da das Wort Gottes ein.
Ich darf das als persönliches Zeugnis vielleicht sagen, dass gerade jetzt in meiner Zeit, wo ich 100% arbeitsunfähig geschrieben bin, immer noch, und also nur sehr wenig arbeiten kann, geht es mir fast wörtlich so, dass ich zwei Söhne im Geschäft habe, die hier tagkräftig das Geschäft nicht nur über Wasser halten, sondern es ganz gut verstehen, umzugehen damit.
Dankeschön. Dann Sprüche 25, Vers 18, auch von Vers 17 an. Sprüche 25, 17, dann besonders 18 und vielleicht noch 19.
Hammer und Schwert und geschärfter Pfeil. So ist ein Mann, der wider seinen Nächsten falsches Zeugnis ablegt.
Aha.
Und dann Vers 19. Ein zerbrochener Zahn und ein wankender Fuß. So ist das Vertrauen auf einen Treulosen am Tage der Drangsal.
Ja. Nochmal das Wort.
Vers 18 noch einmal, Hammer und Schwert und geschärfter Pfeil. So ist ein Mann, der wider seinen Nächsten falsches Zeugnis trägt.
Aha. Hammer und
Schwert.
Schwert.
Schwert. Schwert, ja.
Aha.
Und geschärfter Pfeil.
Aha.
Aha. Also hier haben wir wieder den Pfeil im negativen Sinn.
Ja. Ich habe eine Übersetzung, das heißt Hammer und Sichel.
Nein, hier ist also die Sichel. Hammer und Sichel, das geht
Schwert. Hammer und Schwert und geschärfter Pfeil.
Hammer und
alles nur.
Schwert, ja.
Warum ist noch das Schwert? Hier oben?
Nein, es ist nur ein Ohr. Es hat gar keine Fußnote da. Hat keine Fußnote.
Ach so. Gut. Irgendwo habe ich Hammer und Sichel.
Du denkst vielleicht an die Kommunisten. Ja. Aber das sind auch. Das geht in dieselbe Richtung.
Da ist auch alles verkehrt und böse. Ja. Dann kommen wir an in Jesaja 49, Vers 2. Lesen wir das von Vers 1 ab. Jesaja 49, Vers 1, dann besonders Vers 2.
Hört auf mich, ihr Inseln, und horcht auf, ihr Völkerschaften, die ihr von fernher seid. Der Herr hat mich berufen von Mutterleib an, hat von meiner Mutterschoß an meinen Namen genannt. Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht, hält mich versteckt im Schatten seiner Hand. Und er hat mich zu einem geschärften Pfeil gemacht, hat mich verborgen in seinem Köcher.
Dankeschön. Das war Jesaja
49.
Ja. Dann Klagelieder 3, Vers 12. Klagelieder 3, Vers 12.
Er hat seinen Bogen gespannt und mich wie ein Ziel den Pfeile hingestellt. Also wieder wie bei Hiob, der ja sagt, alle deine Pfeile stecken in mir.
Ja, also das ist ein prächtiges Wort in dem Klageliedern. Ja, das ist ein
Klagelied 3, ja.
Ja, das ist also Jeremia, das Klagelied ist ja von Jeremia. Also, Jeremia hat den Eindruck und kann sich mit diesen Eindruck mit so treffenden Worten ausdrücken oder niederschreiben. Gott hat dich direkt als Ziel in Scheibe.
Das Kapitel fängt ja schon so an. Er sagt hier, ich bin der Mann, der Elend gesehen durch die Rute seines Grimmes. Mich hat er geleitet und geführt in Finsternis und Dunkel. Nur gegen mich kehrt er immer wieder seine Hand den ganzen Tag. Wenn nicht nur die Hand auf den Pfeil, haben wir gelesen.
Dann haben wir Hesekiel 5, Vers 16. Hesekiel 5, Vers 16.
Du wirst zum Hohn und zur Spottrede sein, zur Warnung und zum Grausen für die Nationen, die rings um dich her sind, wenn ich Strafgerichte an dir übe, im Zorn und im Grimm und mit grimmiger Züchtigung. Ich, der Herr, habe geredet, wenn ich die bösen Pfeile des Hungers gegen sie sende, die zur Vernichtung sind, die ich sende, um euch zu vernichten. Und wenn ich den Hunger über euch häufe und euch den Stab des Brotes zerbreche.
Also, was sind nun hier die feurigen, giftigen Pfeile? Hunger. Wie viele Menschen leiden heute Hunger auf dem Erden? Giftige Pfeile des Allmächtigen, aber nicht von ihm aus selber. Genehmigt. Sie alle warten auf ihn. Und du gibst ihnen ihre Speise zu seiner Zeit. Ja, und die Unzähligen, die fast nichts oder manchmal gar nichts zu essen haben, was sollen wir hierzu sagen? Gar nichts, sondern nur die Schrift wieder hören. Hat Jesus vor 2000 Jahren auch etwas gesagt über Hungersnöte und Zeichen? Sowohl als auch. Haben wir Sacharja 9, Vers 13 und 14. Sacharja 9, 13 und 14.
Denn ich habe mir Juda gespannt.
Moment. Warte.
Sacharja 9, Vers 13. Denn ich habe mir Juda gespannt, den Bogen mit Ephraim gefüllt.
Oh, Achtung.
Jetzt ist also Juda der Bogen und Ephraim der Pfeil.
Weiter.
Und ich wecke deine Söhne Zion auf, wieder deine Kinder Griechenland, und mache dich wie das Schwert eines Helden. Jehova wird über ihnen erscheinen und sein Pfeil wird ausfahren wie der Blitz. Und der Herr Jehova wird in die Posaune stoßen und einherziehen in Stürmen des Südens. Jehova der Heerscharen wird sie beschirmen und sie werden die Schleudersteine verzehren und niedertreten. Und sie werden trinken, lärmen wie vom Wein und voll werden wie die Opferschalen, wie die Ecken des Altars. Jehova, ihr Gott, wird sie retten an jenem Tage, wird sein Volk seine Schönheit. Das Korn wird Jünglinge und der Mott Jungfrauen wachsen lassen. Nun sollen aber die Töchter auch noch dran
haben. Also Juda, ja, das war ja lange Zeit, ja, das bis heute weitgehend, Juda, dann Levi natürlich, Priester in Jerusalem und Benjamin. Diese drei Stämme, die eine Seite von ganz Israel, dann die 10 Stämme. Also, ich habe mir mit Juda meinen Bogen gespannt. Und mit Ephraim, das sind die 10 Stämme, habe ich
geschossen. Also Ephraim hat er aufgelegt.
Ja, Ephraim als Pfeile aufgelegt. Das heißt, der gegenwärtige Staat Israel wird militärisch, der jetzt so da niederliegt, das Häuflein und der Wurm, ne? Wo Gott dieses Häuflein und der Wurm plötzlich verwandelt in einen modernen, neuen Dreschlitten, mit Doppelschneiden versehen, mit denen er werde, sie werde, dann der Reiche dreschen werden und Hügel der Spreu gleich machen, dass der Wind sie entführen wird. Also wenn es losgeht, wer weiß jetzt, wie alles hochgespannt ist da zwischen Ost und West und so weiter, ja, dann geht es unheimlich. Und dann aber Juda einerseits, Ephraim andererseits, die werden dann nicht mehr lang zwei Völker sein, sondern fügt er zu einem Holz zusammen, ganz gewaltige Dinge werden wir, solange der Herr uns, soweit der Herr uns noch hier auf Erden lassen würde, noch zu erleben. Dann haben wir, das war Sacharja 9, Vers 13 und 14.
Haben wir gelesen, ja.
Aber gut. Jetzt kehren wir zurück zu Epheser 6. Epheser 6, Vers 16, lesen wir noch mal genauer.
Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt.
Aha. Die Gabe des Glaubens, die Gott uns in Christo geschenkt hat, ist ein so wunderbarer Schild, wenn wir diesen Schild des Glaubens so nur im Glauben schon alle Angriffe, Versuchungen, dämonischen Schrecknisse und weiß was alles imstande sind, nur im Glauben schon, der Glaubensstellung, Vertrauensstellung zur Treue unseres Gottes, ja, sind wir fähig, alle feurigen Pfeile des Bösen auszulöschen. Alle. Aber der Schild muss beweglich geführt werden. Er braucht also kein feuriger Pfeil des Bösen, braucht weder den Helm des Heils, noch den Brustraum nicht der Gerechtigkeit, noch, was haben wir noch, Stücke,
die Stiefel,
ja,
der Gemeinschaft, der Begründung mit dem
Evangelium. Unsere Freimütigkeit, sich zu Christus, mit dem Evangelium Gottes und Christus zu bekennen.
Der Lendengurt der Wahrheit.
Aha. Der Lendengurt der Wahrheit zu erreichen, sondern können wir einfach in der Stellung des Glaubens alles schon unwirksam machen. Auslöschen. Kann so feurig und widergöttlich sein, wie es will. Auslöschen.
Ich denke, ein köstliches Beispiel hat der Herr selber uns da gegeben, bei seiner Versuchung in der Wüste, wie er da mit diesem Glauben, mit dem Wort immer wieder dieses Grab abgewehrt hat, es steht geschrieben oder wiederum steht geschrieben.
Ja,
denn der Glaube benutzt er dann auch immer wieder das Wort.
Danke schön. Abschließend kommen wir noch zurück nach Offenbarung 6, erste Verse. Die lesen wir genau, bitte. Wer meint, das kenne ich schon lang, der hat noch gar nichts erkannt. So sagt die Schrift. Wer ist, bitte? Offenbarung 6, von Vers 1 an.
Und ich sah, als das Lamm eines von den sieben Siegeln öffnete, und ich hörte einen von den vier lebendigen Wesen wie eine Donnerstimme sagen, komm. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen, und eine Krone wurde ihm gegeben, und er zog aus, siegend, auf das er siegte.
Wieder.
Und als er das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige Wesen sagen, komm. Und es zog aus ein anderes, feuerrotes Pferd.
Also weißes Pferd zuerst, feuerrotes Pferd zweites.
Und dem, der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen.
So weit. Was ist also durch den Reiter auf dem weißen Pferd, der auszog, siegend und auf das er siegte, durch diese Kriegführung, weißes Pferd, wissen wir, dass in Uno ist, im Eingang des UNO-Gebäudes in New York war zuerst eine Taube mal als Friedenssymbol und das Wort, sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden und so weiter. Die Taube wurde vor einigen Jahren weggenommen und an die Stelle der Taube ein weißes Pferd modelliert. So. Also, die Farbe Pferd, das erscheint, bevor der auf dem Pferd reitet, erscheint, bedeutet Pferd immer Krieg. Und die Farbe des Pferdes bedeutet, in welchem Sinne der Krieg geführt wird. Das heißt, in dem Fall für Friede und Sicherheit. Und was hat er tatsächlich fertiggebracht? Das wird beim Reiter auf dem roten Pferd sichtbar. Ich kann ja einen Frieden von der Erde nur wann wegnehmen, wenn einer da ist. Aha. Weißes Pferd. Das heißt, die USA, Kriegführung über die ganze Erde. Und zwar, wie wir wissen, um Israel sind alles. Und dann das Rote, brauchen wir jetzt nicht lang zu fragen, das Rote Pferd, und der darauf saß, dem wird es gegeben, den Frieden von der Erde wegzunehmen. Und dann haben wir ja vier Pferde, die dann wahrscheinlich ja noch zwei, weil da vier verschiedene Phasen in der Endzeit gemeint sind. Da möchte ich abschließend hier angekommen die gegenwärtige verworrene Lage auf unserem Erdenrund erwähnen und bezeugen, die Dinge liegen immer schärfer in der Richtung, was wir jetzt beachtet haben in Offenbarung 6. Und wir selber in großem Gottesfrieden möchten Zunge und Mund benutzen als Friedensbogen, denn der erste Bogen, der in unserem Gotteswort erscheint, das gleiche hebräische Wort, siehe, ich setze meinen Bogen in die Wolken. Und wie heißt er? Der Regenbogen. Da sagt der Herr, das ist mein Bogen. Und wenn ich den sehe in den Wolken, gedenke ich meines Bundes, den ich gemacht habe mit allem Fleisch. Mit allem Fleisch. So wunderbar ist unser Gott. Amen. 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 So. Zwei Brüder danken noch mit uns.
Ja, lieber Vater, wir danken dir im Namen Jesu, dass du uns auch in diesem Abend wieder gesegnet hast durch dein Wort und dass du uns weiterführen willst im Glauben, im Vertrauen auf dich, ja, dass wir wachsen dürfen am inwendigen Menschen und dass wir immer klarer erkennen dürfen, dass alles, was du tust, deiner Liebe entspringt. Auch wenn du einmal Zweige abschießen musst oder abschießen lässt durch andere, dann ist doch deine Liebe dahinter. Und das Ziel, das letzte Ziel ist nie die Vernichtung, sondern doch immer wieder die Rettung, das Heil. Und in diesem Vertrauen dürfen wir uns freuen, auch in dieser verworrenen Zeit, in der wir stehen, wo überall Krieg, Not und Elend ist. Ja, wir dürfen im Glauben wissen, es ist nicht das Letzte, sondern du hast allem ein Ende bereitet, eine Zeit gesetzt und das Ende aber wird sein Herrlichkeit. Und es wird einmal kein Geschöpf da sein, das noch eine Anklage erheben wird, weil du auch der große Wiedererstatter bist. Und so dürfen wir uns freuen auf dein Heil und dürfen im Blick auf dieses Heil jetzt schon danken für jeden Menschen, für jede Obrigkeit, denn es ist doch alles in deiner Hand und eingeschlossen unter deinem Rettungswillen. Ja, wir preisen dich, wir beten dich an, wir beten dir allein die Ehre. Amen.
Amen. Ja, Gott, wir schön und danken.
Ja, Herr Mischer Pastor, wir danken dir, dass du uns die Frage gelehrt hast, dass du uns gezeigt hast, dass wir auch unsere Worte bedanken, dass sie nicht richtig die sind, die uns unserem Mund füllen, sondern dass wir unsere Worte treffen, wieder bitten und wieder bewirken. Ja, Herr Jesus, bist du für Mund und Wiedheit. Lass uns wandern. Und ich danke dir auch für den Willen des Glaubens, für den Glauben, der durch jede Zeit ist, damit ich dir jetzt wieder viel von dir nicht sein darf. Ja, wir loben und lieben dich, Herr, natürlich. Ich bin gut in der Nähe mit dir Geist und wirklich auf all diesen Wegen, damit wir für dich und für andere am Leben. Damit auch und wieder mit großer Barmherzigkeit. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen.